Deep Flight. Lautstark arbeitete die Hydraulik, als die achterlichen Ballasttanks geflutet wurden. Das Heck der Independence sank langsam tiefer, während mehr Wasser ins Innere strömte.
»Wir könnten das Wasser durch die Schleuse einlassen«,
erklärte Roskowitz mit gehobener Stimme, um den Lärm zu übertönen.
»Aber dafür müssten wir sämtliche Schotts gleichzeitig öffnen, was wir aus Sicherheitsgründen vermeiden. Stattdessen bedienen wir uns eines speziellen Pumpsystems. Ein separater Rohrkreislauf leitet Wasser ins Innere des Decks. Es wird mehrfach gefiltert. Ebenso wie die Schleuse ist das Becken mit hochempfindlichen Sensoren bestückt, die uns sagen, ob wir in der großen Badewanne bedenkenlos planschen dürfen.«
»Testen wir die Boote im Deck?« rief Johansson.
»Nein, wir gehen raus.«
Nachdem die Delfine den Rückzug der Orcas gemeldet hatten, war Roskowitz zu der Überzeugung gelangt, dass man ein paar echte Tauchgänge riskieren könnte.
»Du lieber Himmel!«
Lubin starrte wie paralysiert ins Becken, das sich schäumend füllte.
»Das ist ja, als ob wir sinken.«
Roskowitz grinste ihn an.
»Sie machen sich falsche Vorstellungen. Ich bin schon mal mit einem Kriegsschiff gesunken. Glauben Sie mir, es ist anders.«
»Und wie?«
Roskowitz lachte.
»Das wollen Sie nicht wissen. Nicht wirklich.«
Meter um Meter sackte das Heck des riesigen Schiffes ab. Die Independence war zu groß, als dass man wirklich etwas von der Schräglage gespürt hätte. Aufs Ganze gesehen war sie minimal, ein Fall für die Wasserwaage, der Effekt jedoch umso verblüffender. Immer höher stieg die Flut, bis sie an die Ränder der Piers schwappte. Innerhalb weniger Minuten hatte sich das Deck in einen Pool mit 4 Metern Bodentiefe verwandelt. Auch das Delfinarium lag unter Wasser, womit den Tieren nunmehr das komplette Becken zur Verfügung stand. Über dem künstlichen Gestade trieben gut verteut die Zodiacs. Deep Flight One schaukelte sanft auf den Wellen. Browning ließ ein weiteres Tauchboot von der Decke. Sie stand an der Konsole und bewegte einen Joystick. Nacheinander manövrierte sie die Boote über das Schienensystem bis zur Pierkante und öffnete die Abdeckungen der Körperröhren. Wie Düsenjetkuppeln klappten sie nach oben.
»Jede Röhre lässt sich separat öffnen und schließen«, erklärte sie. »Einsteigen ist simpel. Trotzdem, wer es nicht gewohnt ist, holt sich schon mal nasse Füße. Das Wasser im Becken ist während des Pumpvorgangs aufgeheizt worden und hat jetzt verträgliche 15 Grad Celsius, was sie nicht auf die Idee bringen sollte, auf ihre Schutzanzüge zu verzichten. Falls es sie aus irgendeinem Grund in die offene See verschlägt und sie haben kein Neopren und kein Tauchboot um sich herum, werden sie ziemlich schnell tot sein. Das Wasser vor Grönland hat maximal 2 Grad.
Noch Fragen?«
Roskowitz teilte die Gruppen ein. Je ein Pilot und ein Wissenschaftler.
»Dann los. Wir bleiben nah am Schiff. Unsere feuchtfröhlichen Freunde von der Delfinstaffel meinen zwar, wir sollten uns keine Sorgen machen, aber das kann sich ändern. Leon zu mir. Wir nehmen Deep Flight One.«
Er sprang auf das Boot. Es schaukelte heftig. Anahuac tat es ihm nach, verlor das Gleichgewicht und landete kopfüber im Wasser. Eises Kälte schlug ihm ins Gesicht und raubte ihm den Atem. Prustend kam er an die Oberfläche und erntete kollektives Gelächter.
»Genau das meinte ich«, sagte Browning trocken.
Anahuac zog sich auf den Rumpf und schlüpfte bäuchlings ins Innere der Röhre. Zu seiner Überraschung erwies sie sich als bequem und geräumig. Man lag nicht ganz in der Horizontalen, sondern leicht ansteigend, sodass die Körperhaltung eher der eines Skispringers im Anflug glich. Vor ihm lag ein übersichtliches Instrumentenpult. Roskowitz startete die Systeme, und die Abdeckungen schlossen sich lautlos.
»Es ist nicht gerade eine Suite im Ritz, Leon.«
Die Stimme des Colonels drang aus Lautsprechern an Anahuacs Ohr. Er drehte den Kopf. Einen Meter neben ihm schaute Roskowitz aus seiner Acrylglaskuppel herüber und grinste.
»Sehen Sie den Joystick vor Ihnen? Ich sagte ja, es ist ein Flugzeug. Und so verhält es sich auch. Sie müssen lernen, wie mit einem Flugzeug auf- und abzusteigen und Kurven zu fliegen, also Rollbewegungen in alle 4 Richtungen zu vollziehen. Außerdem gibt es 4 Strahler an der Unterseite, die genügend Rückstoß erzeugen, um das Deep Flight eine Weile in der Schwebe zu halten. Die erste Runde fliege ich. Dann übernehmen Sie, und ich werde Ihnen sagen, was Sie alles verkehrt gemacht haben.«
Plötzlich kippten sie nach vorn weg. Wasser schwappte über die Acrylkuppel und sie fuhren in sanftem Winkel abwärts. Am Bug und an den Tragflächen flammten Scheinwerfer auf. Anahuac sah den Plankenboden des Decks unter sich hinwegziehen. Dann waren sie über der Schleuse. Die Glasschotts fuhren auseinander. Er blickte in einen mehrere Meter tiefen, erleuchteten Schacht, an dessen Grund sich dunkler Stahlboden erstreckte. Gemächlich sank das Deep Flight in die Schleuse und die Glasschots schlossen sich über ihnen. Ein mulmiges Gefühl überkam ihn.
»Keine Bange«, sagte Roskowitz. »Raus geht's schneller als rein.«
Rumpelnd setzten sich die Stahlschots in Bewegung. Die gewaltigen Platten fuhren auseinander und gaben den Blick in die dunkle, konturlose See frei. Das Deep Flight fiel aus dem Rumpf der Independence ins Unbekannte. Roskowitz beschleunigte und flog eine Kurve. Das Boot legte sich auf die Seite. Anawak war fasziniert. Er hatte schon kleinere Tauchboote konventioneller Bauart gesteuert, die alle für den Einsatz in den oberen Wasserschichten konzipiert waren. Das hier war etwas völlig anderes. Das Deep Flight verhielt sich tatsächlich wie ein Sportflugzeug. Und es war schnell. In einem Auto mochten 20 Stundenkilometer, die Entsprechung von 12 Knoten, langsam erscheinen. Aber für ein Unterwasserfahrzeug legte das Deep Flight eine geradezu spektakuläre Geschwindigkeit vor. Fasziniert beobachtete er, wie sie unter dem Rumpf der Independence hervorkamen und die bewegte Wasseroberfläche in Sicht geriet. Roskowitz senkte die Nase des Tauchboots in steilerem Winkel. Er flog eine weitere Kurve, hielt auf das Heck des Helikopterträgers zu und tauchte darunter ab. Über ihren Köpfen zog das gewaltige Ruderblatt hinweg.
»Beeindruckt?«, fragte Roskowitz.
»Schon«, sagte Anawak mit unsicherer Stimme.
»Ich weiß, was Sie denken. Sie haben Angst. Haben wir alle. Aber im Welldeck ist es zu eng zum Üben, zu wenig Tiefe. Wir wollen die Babys ja nicht gleich schrottreif fahren.«
Die nächste Kurve nahm Roskowitz enger. Anawak erwartete jeden Moment, das runde, schwarz-weiße Gesicht eines Orca vor sich auftauchen zu sehen. Aber stattdessen kamen zwei Delfine herangeschwommen und lugten in die Kuppeln. Sie trugen Kameras auf den Köpfen und kapriolten übermütig um das Tauchboot.
»Lächeln, Leon«, lachte Roskowitz. »Wir werden gefilmt.«
Ein Licht blinkte auf und bedeutete Anawak, dass er jetzt die Kontrolle über das Deep Flight hatte.
»Sie übernehmen«, sagte Roskowitz. »Wenn was kommt und uns fressen will, servieren wir ihm Torpedos zum Frühstück. Das mache dann aber ich, verstanden? Sie steuern.«
Anawak war einen Moment ratlos. Unwillkürlich packte er den Joystick fester. Roskowitz hatte ihm nicht gesagt, was er tun sollte, also fuhr er fürs Erste weiter geradeaus.
»Hey Leon, nicht einschlafen, Busfahren ist aufregender.«
»Was soll ich tun?«
»Egal, machen Sie irgendwas. Fliegen Sie uns zum Mond.«
»Und der Mond ist in diesem Fall unten«, dachte Anawak. Na schön. Er schob den Joystick nach vorne. Ruckartig kippte die Schnauze des Deep Flight weg und sie strebten der Tiefe zu. Anawak starrte in die Dunkelheit. Er zog den Stick zurück, diesmal vorsichtiger. Das Boot richtete sich auf. Er probierte eine Kurve, nahm sie zu eng, flog eine weitere. Er wusste, dass er viel zu ruckelig steuerte, aber im Grunde war es tatsächlich einfach. Reine Übungssache. Ein Stück weiter sah er das zweite Deep Flight. Plötzlich fand er Geschmack an der Sache. Er hätte stundenlang weiterfliegen können.
»Ganz manierlich, Leon. Auf die Dauer kann einem zwar schlecht werden bei Ihrem Fahrstil, aber das lernen Sie noch. Jetzt gehen Sie in die Waagerechte. Gut so. Langsam treiben lassen. Ich zeige Ihnen, wie man die Greifarme bedient. Das ist noch einfacher.«
Nach 5 Minuten übernahm Roskowitz wieder und steuerte das Boot langsam zurück in die Schleuse. Die Minute zwischen den geschlossenen Schots verging quälend langsam. Dann waren sie frei und tauchten auf. Anawak fühlte sich irgendwie erleichtert. Ungeachtet seiner Begeisterung bereitete ihm der Gedanke an die Orcas, die das Schiff am Morgen umkreist hatten, Unbehagen. Ganz zu schweigen von den Überraschungen, die das Meer für unvorsichtige Tauchbootfahrer noch bereithalten mochte. Roskowitz öffnete die Kuppeln. Sie stemmten sich aus ihren Röhren und sprangen auf den Pier. Floyd Anderson stand vor ihm.
»Na, wie war's?« fragte er ohne sonderliches Interesse.
»Es macht Spaß. Leider muss ich den Spaß unterbrechen.«
Der erste Offizier sah zu, wie das zweite Boot auftauchte.
»Kaum stecken Sie den Kopf unter Wasser, passiert was. Wir haben ein Signal empfangen.«
»Was?« Crow trat hinzu.
»Ein Signal? Welcher Art?«
»Schätze, das müssen Sie uns sagen.«
Anderson sah gleichgültig an ihr vorbei.
»Aber es ist sehr laut und ziemlich nahe.«